Truck and Tire Talk.
Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum 5. Eurowheel Truck and Tire Talk. Mein Name ist Christian Beisel. Ich habe heute zu Gast den Hubert Schlager, ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma Schlagertransporte. Hallo Hubert, grüß dich.
Ja, hallo Christian.
Und ja, Hubert, vielleicht erzählst du uns gleich mal ein bisschen was über dein Unternehmen. Wie lange gibt es euch? Was habt ihr für Unternehmensgröße?
Ja, unser Unternehmen wurde 1989 gegründet von meinem Vater. Ich habe 1995 dann die Geschäftsführung übernommen und wir haben derzeit 45 Mitarbeiter und beschäftigen uns sehr viel jetzt mit E-Mobilität in der Logistik.
Mhm, ja, du bist ja sehr bekannt und auch immer wieder in die Schlagzeilen. Du bist ja quasi in dem Bereich, sage ich mal, ein Pionier, was Elektromobilität im Lkw-Bereich anbelangt. Was war da der Auslöser? Wie lange beschäftigst du dich schon damit? Beziehungsweise wie viele Fahrzeuge hast du jetzt da definitiv schon im Einsatz?
Ja, wir haben zurzeit 5 Fahrzeuge im Einsatz. Seit 19 Monaten haben 950.000 Kilometer zurückgelegt. Und ja, da kann man schon sagen, dass da einige Erfahrung bei uns gemacht worden ist. Wieso eigentlich das entstanden ist? Ich bin selber als Branchenfunktionär in der Wirtschaftskammer und bei uns hat die Nutzfahrzeugindustrie bis vor 3,5 Jahren, wie gesagt, Wasserstoff für den Fernverkehr und Elektromobilität wird im Nahbereich kommen. Und auf einmal vor 3 Jahren haben sie den Schalter umgelegt und hat es geheißen, E-Mobilität kommt zuerst, weil Wasserstoff noch sehr, sehr weit weg ist. Ja, dann haben wir uns ein bisschen beschäftigt damit. Da hat es geheißen, am Anfang 300 Kilometer kannst du fahren. Und wir haben gesehen, okay, ja, da haben wir schon einige Einsatzgebiete, wo wir es machen können. Und sind dann eigentlich sehr, glaube ich, sehr mutig eingestartet, haben wir gesehen, okay, 5 Fahrzeuge, wir sind realistisch. Und war halt einmal ein Versuch, aber auf einmal haben wir gesehen, es funktioniert und wir sind eigentlich begeistert, wie es funktioniert, die E-Mobilität. Ja.
Wie schaut das da aus? Wie gehen die Fahrer damit um? Taugt einer das? War da ein bisschen Skepsis am Anfang? Oder?
Ja, die Vorbehalte sind immer da. Also die Vorbehalte sind einmal die Reichweite. Reichweite, es wird immer nur um Reichweite diskutiert. Die Fahrer haben einige auch gehabt, die wirklich, glaube ich, auch teilweise Angst haben vor dem. Wir haben nur immer ein Viertel von unseren Mitarbeitern, die noch nicht eingestiegen sind in einen Elektro-LKW. Weiß nicht, vierten, dass er explodiert oder irgendetwas. Aber die anderen, die das angenommen haben, sind sowas von begeistert, dass sie eigentlich gar nicht mehr um Diesel dann zurückgehen wollen. Weil E-Mobilität extreme Vorteile hat. Ja, über die, was man, wenn man die Vorteile nur auflistet, im Endeffekt diese Laufruhe generell, also dass der einfach die Beschleunigung nicht wie beim PKW, sehr zügig, ohne Ruckeln und auch der Verbrauch. Also sie lernen viel mehr mit dem Ganzen umzugehen. Sie werden zu richtigen Eco-Fahrern, unsere Mitarbeiter. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, ist das eigentlich unglaublich, dass das vorher in dem Sinne so noch nicht gegeben hat. Ja,
ja. Nein, es ist eh ganz spannend. Ich meine, ich bin auch schon elektrisch, zumindest mit PKW jetzt viele Jahre unterwegs und ja, man unterhält sich auch immer wieder und da ist auch immer das Thema dann, sich auch bei anderen, das Reichweiten sparen und effizient fahren, das hat man beim Diesel auch im PKW-Bereich nicht so angenommen. Also das ist jetzt wirklich immer spannend, wo du dann sagst, naja, wie schaffe ich jetzt? Jetzt fahre ich nach Linz, was habe ich für einen Verbrauch? Wo kann ich noch was rekuperieren? Wo kann ich was einsparen? Wo kann ich dementsprechend fahren? Also das ist schon irgendwie ein bisschen ja, ein Wettbewerb mehr oder weniger. Und das kann ich mir beim LKW auch gut vorstellen, dass die Fahrer da auf das dann auch sehr achten, dass er sagt, weiß ich nicht, jetzt fahre ich nächste Woche dieselbe Tour nur einmal, aber jetzt schaffe ich es, dass ich ein bisschen weniger brauche wie beim letzten Mal.
Genau, die Straßengegebenheiten sind natürlich, du hast halt beim Diesel die gleichen Themen, Wind, Kälte, Regen, nur ist der beim Diesel eigentlich egal. Weil beim Diesel, habe ich einen 800-Liter-Tank oben, weiß ich, der fährt 2800 Kilometer, kann ich einmal ein Stück fahren. Und ob der dann bei Starkregen statt 28 Liter 33 Liter braucht, ist der egal. Aber die Anzeige beim Elektro von 0 bis 100 ist einmal erbarmungslos. Ja? Du siehst sofort, wenn ich zum Beispiel eine Linie fahre und ich merke, weiß nicht, der Fahrer kommt immer sonst mit 55% an beim Kunden, ja, und auf einmal hat er nur 47%, ja, hat er die gleichen Merkmale wie beim Diesel auch, nur einfach durch die geringere Reichweite, sind sie da viel sensibler. Und sie merken einfach, dass da, du gehst mit dem Fahrzeug einfach anders um dann, ja. Du lernst viel mehr bewusster zu fahren und ja, das musst du am Anfang einfach verinnerlichen. Das ist aber auch das, was wahrscheinlich jetzt manche noch abhält, weil einfach diese Reichweitenangst immer nur im Vordergrund ist bei vielen, ja.
Du hast das jetzt eben mehrfach schon angeschnitten, das Thema Reichweite bzw. Verbrauch von diesen Fahrzeugen. Wie geht es hier da um? Wie schaut das jetzt aus mit einer Ladeinfrastruktur in Österreich? Wie weit sind wir da? Beziehungsweise, nehme ich mal an, hast du in deinem Betrieb dementsprechend was organisieren müssen beziehungsweise auch was investieren müssen, dass wahrscheinlich du da eine dementsprechende Ladeinfrastruktur aufgebaut hast?
Genau, man muss das ganze Thema eigentlich ganzheitlich angehen. Und wenn wir uns damit befasst haben, haben wir gemerkt, okay, E-Mobilität nur einen LKW kaufen und schauen, dass man dann weiterkommt, das spielt es einfach nicht. Ja. Du musst einmal denken, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das Depotladen, das heißt ja quasi am Firmenstandort zu laden, ist einmal zurzeit sehr wichtig. Weil wenn ich mir die Ladepreise zum Beispiel anschaue, an öffentlichen Ladesäulen, die liegen so zwischen 39 und, weiß ich nicht, 79 Cent im Großteil, ja, da bist du teurer wie mit Diesel. Es gibt ein paar Meter, du musst schaffen, mit 30 Cent netto musst du tanken oder laden, dann bist du gleichpreisig mit dem Diesel. Alles drunter ist wirtschaftlicher, ja. Und am Depot, sag ich mal, zu laden, schaffst du das. Also einen normalen Strompreis jetzt mit 22, 23 Cent mit den Netzgebühren ist realistisch. Das bringt ja jeder zusammen. Also bist du schon einmal 20% günstiger, wenn du zu Hause laden kannst. Ja. Und natürlich mit Hilfsmitteln wie einem Energiespeicher, den du unbedingt brauchst für Stromspitzenkappung. Also das Stromnetz ist ja so aufgebaut, wenn du viel Strom beziehst und schnelle Spitzen erzeugst, zahlst du höhere Grundgebühren. Und diese Grundgebühren sind sehr hoch. Das musst du vermeiden. Also ist dann für einen Speicher unausweichlich, ja. Und das sind alles so Themen. Aber zum Beispiel für uns war es generell einmal das Bild, ich kann nicht zum Beispiel bei uns am Hof rausgehen, kann eine Ölbohrfirma beauftragen und sagen, okay, jetzt bohrt sie mal runter und such mir nach Öl, ja. Spielt's nicht in Österreich, ja. Aber ich kann sehr viel Antriebsenergie erzeugen über unsere Dächer, über PV, ja. Wir haben Logistikhallen. Jetzt haben wir zum Beispiel 765 kW PV Peak drauf am Dach und dann 1,6 Megawatt Speicher, also 1600 kW Speicher. Das sind ungefähr 4 LKW-Ladungen voll, kann ich dazwischen zwischenspeichern. Und wenn ich diese Mischung draus mache, wird es einfach hochinteressant, das Ganze. Ja. Auf einmal schaffst du das, dass die Stromkosten einfach runterkommen, ja, was du einfach schaffen musst. Ja. Und das ist, glaube ich, in vielen noch gar nicht so bewusst, dass ich das erste Mal als Transportunternehmer die Möglichkeit bekommen habe, selbst ein bisschen einzugreifen in meine Antriebsenergiekosten. Mhm. Das habe ich vorher nicht gehabt. Und wenn du das natürlich alles weiterdenkst, ja, dass ich einen Energiespeicher genauso netzdienlich einsetzen kann, du kommst auf neue Betätigungsfelder. Wir sind in einer Branche, die sehr, wie soll ich sagen, ja, sehr knappe Margen hat, ja, ja, im Transport, ja. Da musst du jeden Bereich anschauen, der einfach zusätzlich Kosten vermeiden kann und zusätzlich Umsätze generieren kann. Und da kann genauso netzdienlich einen Energiespeicher einzusetzen ein Thema sein. Und meine These ist, dass die Logistik ein riesengroßer Treiber wird der Energiewende, weil es entstehen da riesengroße Speicherparks. Das sieht man jetzt schon bei großen Logistikern, die jetzt gerade beginnen und, glaube ich, in Oberösterreich nächstes Jahr im ersten Quartal der größte Energiespeicher Österreichs entstehen wird bei einem Logistiker. Also du merkst, wenn du das ganzheitlich siehst, ja, verändert sich diese Branche und im Endeffekt ist die E-Mobilität gekommen, um zu bleiben. Also da wird sicher nicht mehr dran gerüttelt werden, ja, weil Wasserstoff so weit weg ist. Also sagen wir mal, da sind die nächsten 15 Jahre wirtschaftlich überhaupt keine Chance, dass da hinkommen, ja, weil du hast zurzeit die vierfachen Kosten beim Wasserstoff und batterieelektrisch ist jetzt schon, wie gesagt, du fährst circa mit 100 kW mit 40 Tonnen im Durchschnitt, ja, und mit einer 80%igen Effizienz, also da kann eine normale Verbrennungstechnologie gar nicht mehr mithalten, ja. Und da haben wir jetzt noch gar nicht geredet, dass es einen Mautvorteil gibt und solche Sachen, also ich glaube einfach, dass es manche Transporte in 5 Jahren wirtschaftlich keine Chance mehr haben, wenn sie es nicht batterieelektrisch machen. Und man sieht es auch jetzt, dass da jetzt mehr Dynamik reinkommt. Natürlich alles vorbehaltlich der Netze. Wenn jemand kein Netz hat, bitte kein Elektro-LKW angreifen, ja. Weil solange sie nicht eine Ladeinfrastruktur habt, die ein bisschen leistungsfähig ist, wird's unglücklich, ja. Das muss man ganz ehrlich sagen, ja. Das ist so.
Nein, ich finde es ganz spannend und ich kann dir da auch eigentlich nur gratulieren, ich sage einmal, jede Veränderung birgt da eine Chance, ja. Und wie man sieht, nimmst du die Chance auch wahr, weil ich sage einmal, aber das weißt du eh am besten, was sind die Kostentreiber in einem Transportunternehmen, ja. Das ist ganz stark einmal der Diesel, das Personal, ja, wo ich sage, da hat man die letzten Jahre nicht wirklich viele Möglichkeiten gehabt, da noch irgendwelche Einsparungen vorzunehmen. Und so wie es das du beschreibst, ja, wenn man sich da wirklich mit dem Thema beschäftigt und da eine dementsprechende Effizienz einbringt, dann kann man durchaus da sicher Kosten sparen und im Vergleich zum Wettbewerb natürlich anders agieren. Wie ist das eigentlich jetzt? Lohnst du jetzt nur bei dir daheim oder hast du auch Touren, wo du sagst, das geht sich nicht aus, dass du wieder bis heim kommst, wo du da wirklich unterwegs laden musst?
Ja, wir haben auch externe Ladekarten natürlich im Einsatz und wird auch immer wieder gebraucht, aber wir schaffen es trotzdem mit 96% oder 95% zurzeit, schaffen wir es noch mit einem eigenen Depot zu laden, ja. Sage ich jetzt einmal in dem Sinn. Und wir gehen auch zurzeit noch vorsichtig um. Wir haben zum Beispiel jetzt zurzeit mehr Wechsel bei dem Fahrrad drinnen zwischen Fahrzeuge, weil wenn ich weiß, nächsten Tag schafft der die Tour sowieso nicht oder das geht hinter vorne nicht aus, muss auf den Diesel umsteigen. Ja, so agieren wir zurzeit auch noch in dem Sinn. Aber wir haben selber schon einen Schichtbetrieb im Einsatz. Ja, wie gesagt, bei uns fahren sie bei der Nacht und am Tag. Und du brauchst zum Beispiel für einen LKW zurzeit, ja, ich sag 100 Minuten, so circa, brauchst ungefähr, dass er wieder so 300 kW nachgeladen hat, zum Beispiel bei uns zurzeit. Und dann, ja, ist er wieder für die nächste Tour bereit. Und das ist schon oft, dass die Zeit zu kurz wird. In der Dispo sind wir zurzeit schon öfter gefordert, muss man ganz ehrlich sagen. Gibt es noch immer Anrufe in der Früh einmal, der LKW ist nicht voll geworden. Das gibt's, ja. Hängt an verschiedenen Faktoren, kommt der Fahrer einmal später zurück. Geht es sich zum Beispiel schon nicht aus und so Sachen. Natürlich, es ist noch nicht alles eitel wohnen, sage ich jetzt einmal in dem Sinn. Ja. Aber man sieht, dass die Technologie so weit fortgeschritten ist, was uns einfach verwundert und auch die Werkstätten verwundert. Die Nutzfahrzeughersteller haben am Anfang ja überhaupt nicht gewusst, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Wir haben zum Beispiel, weiß nicht, wir haben alle Serviceverträge, haben die Serviceverträge gekriegt für die Elektro-LKWs, waren doppelt so hoch wie beim Diesel. Und wir haben gesagt, okay, was ist mit euch? Da passt irgendwas nicht.
Also
ein System, eigentlich muss es umgekehrt sein, genau. Und dann haben wir sich mal auf den gleichen Preis geeinigt wie mit Diesel, ja, als Pilotkunde in dem Sinne. Ja. Und jetzt merkt man schon, jetzt ist es schon so, nach den Erfahrungen, jetzt ist der Servicevertrag beim Elektro schon günstiger als beim Diesel zurzeit. Mhm. Weil man merken muss, wir sind viel weniger in der Werkstätte. Also selber, wir haben noch keinen Ausfall gehabt, Gott sei Dank. Es ist aber, wie gesagt, selber Softwarefehler noch und nöcher. Also bei uns ist es wirklich so, dass du sagst, ich glaube, gerade am Beginn, wenn wir begonnen haben im März letzten Jahres, am 1. März, da war man normal nicht rausgefahren aus dem Hof, ja, weil der hat, weiß ich nicht, alle 10 Minuten hat irgendwas aufgeleuchtet, also, weiß ich nicht, Lenkungsdefekt oder egal was, wo er so auf der, das waren lauter Softwarefehler, das haben wir schon gewusst, ja. Die Reset-Taste war unser wichtigstes Bedienelement, so quasi wie beim Computer. Alle 2 Stunden mal komplett wieder runterfahren und dann ist es wieder mal gegangen, ein Nächtel. Und das sind halt diese Themen. Aber die Lernkurve, glaube ich, bei den Nutzfahrzeugherstellern ist sehr, sehr schnell geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch zum Beispiel das Reifenthema, wo am Anfang auch immer haben sie gesagt, okay, der Reifen wird viel mehr verbraucht sein beim Elektro-LKW, weil es natürlich mit dem PKW verglichen worden ist. Weil beim PKW viel schneller die Geschwindigkeiten sind, viel schneller die Kurvengeschwindigkeiten sind. Ja. Durch das hast du ja einen höheren Verbrauch beim Reifen. Das ist eher beim Nutzfahrzeug, er fährt zügig, du kannst eigentlich gar nicht so blöd fahren, sage ich jetzt einmal. Ja, die Radl kannst du nicht durchgehen lassen, es geht sich eigentlich nicht so richtig aus, sage ich jetzt einmal in dem Sinn. Durch das, wir haben einen höheren Verbrauch, weiß nicht, aber der hält sich in Grenzen, glaube ich, bei 10% ungefähr.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Gewichtsthema.
Ist ein Gewichtsthema,
ist ein bisschen schwerer. Weil ich sage mal, von der Fahrweise her, wenn ich den Elektro-LKW so fahre wie den Diesel, also sprich jetzt Drehmoment stark, wissen wir ja, sind die Fahrzeuge, aber wenn ich, sage ich mal, auch speziell beim Beschleunigen so umgehe wie mit dem Diesel, vorsichtig am Gaspedal, dann sollte eigentlich der Verbrauch oder die Abreibung nicht höher sein.
Ja.
Wie schaut das grundsätzlich einmal aus mit den Anschaffungskosten von so einem Fahrzeug? Man hört ja immer wieder, der kostet das 2,5-fache, 3-fache, 3,5-fache vor einem Dieselfahrzeug. Wo geht da die Entwicklung hin? Welche Rolle spielen da Förderungen? Gibt es da noch Förderungen? Wie lange gibt es die noch?
Ja, am Beginn haben wir es 3,5-fache gehabt im Endeffekt. Ja, jetzt sind wir am 2,5-fachen, was du jetzt gesagt hast auch. Ohne Förderung, es gibt ja diesen Enim-Förderung gefördert von der FFG, der Forschungsförderungsgesellschaft, wäre es nicht möglich, ein Elektro-LKW zu betreiben. Muss man ganz ehrlich sagen, ja, ohne Förderung zurzeit noch nicht möglich. Aber ich glaube, das ist auch die Intention gewesen, einfach einmal ein paar in den Markt reinzubringen und diese Modelle zu zeigen, dass es funktioniert. Ja. Und natürlich ist die Entwicklung. Wir haben das Glück eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, in Europa, dass zurzeit nur europäische Hersteller am Markt sind. Ja, ja. Also Volvo war der erste, Mercedes, die waren die ersten im Endeffekt, ja, und jetzt sind alle anderen gekommen, Scania, MAN, alle sind jetzt am Markt, DAF kommt jetzt und du merkst, es kommt eine Dynamik rein, aber natürlich auch noch, die Kosten sind immer noch hoch, ja, weil ich sage jetzt mal 200 oder 300.000 Euro, was sie jetzt noch kosten, normalerweise ist, sage ich mal, viel zu hoch, ja, im Vergleich. Und aus Innovationssicht verstehe ich es, ja, dass ich sage, okay, jetzt muss ich mal die Innovation zahlen lassen, weil wir schnell was umsetzen haben müssen. Reell ist der Preis aber nur immer überhaupt nicht, ja, weil im Endeffekt, ja, das Fahrzeug, sagen wir ehrlich, da sind 600 kW Batterien drinnen. Wenn ich weiß, dass die, diese Batterien, LFP-Batterien in die Speicher jetzt schon nicht einmal 50, 60 Dollar kosten, dann soll es von mir aus doppelte kosten oder aus dreifache. Okay, ja, dann dürfte die Batterie auch nicht mehr als 80.000, 90.000 Euro kosten. Und wenn ich die draufrechne, es gibt viele Teile, die weniger sind im Fahrzeug. Also 200.000 ist für mich ein reeller Preis, den ich aufrufen könnte, der was vertretbar ist. 300.000 verstehe ich nicht. Ja, noch immer nicht. Kann man nur mit Innovation beziffern. Wird sich aber, glaube ich, jetzt schnell ändern im Endeffekt, wann natürlich mehr Stückzahlen jetzt da sind. Ja, es sind einfach nur so wenig Stückzahlen. Es gibt auch noch Anfangsschwierigkeiten. Wir haben zum Beispiel auf Scania 14 Monate gewartet im Endeffekt, ja, von der Lieferzeit her. Also wird ja versprochen, wann ist das, er kommt, ja. Weil da ist zum Beispiel, die haben Northvolt übernommen, Batteriehersteller in Schweden, die sind dazwischen in Insolvenz gegangen. Lauter so Sachen, mit dem müssen sie natürlich alle herumschlagen. Aber die glückliche Situation, vorwiegend europäische Hersteller, natürlich kommen die chinesischen Hersteller am Markt und darum ist es ja gut, dass sie jetzt verhältnismäßig schneller jeder Fahrzeug am Markt gebracht hat. Ja. Weil ich glaube, dass trotzdem die Vorbehalte noch größer sind, wenn ich sage jetzt einen chinesischen LKW, ob der jetzt so funktioniert, ob das Werkstättennetz und alles rundherum gegeben ist. Also ich glaube, dass da noch nicht unbedingt so schnell hingegriffen wird, aber lang haben sie nicht mehr Zeit. Also man muss, glaube ich, in der Thematik draufbleiben und nicht mehr das hier mal hinterfragen, weil dann kann es ein Problem werden. Ja.
Okay, also die Förderungen von der reinen Anschaffung jetzt, beziehungsweise halt dann auch den Mautrabatt, ja, den braucht es einfach. Weil
den braucht es. Vor allem der Mautrabatt ist sicher ein Thema. Die Förderungen werden zurückgenommen. Es waren am Anfang 80% Differenz wurden gefördert zwischen herkömmlichen Technologie und der neuen Technologie. Jetzt ist man auf 60% zurückgegangen. Es wird wahrscheinlich permanent zurückgenommen werden. Aber du brauchst eine gewisse Planungssicherheit. Ja? Ja. Eine Planungssicherheit würde im Fernverkehr zum Beispiel Maut schaffen. Ja? Das Thema ist anders im Nahverkehr. Ja? Die Fahrzeug, jeder hat gesagt, im Nahverkehr Elektromobilität. Im Nahverkehr kannst du zurzeit keinen Business Case schaffen. Also wenn ich jetzt sagen würde, irgendeiner, der was nur im Verteilerverkehr rund um Linz im Endeffekt zustellt, er stellt auf Elektro-LKW um, ja, mit Förderung, aber der bringt die Kosten nie einer. Der hat fast keinen Mautanteil, ja, und hat die teureren Fahrzeuge. Und wenn er zum Beispiel jetzt keine Ladeinfrastruktur noch hat, öffentlich laden, kannst du es vergessen, kannst du es nicht machen. Ja. Und das sind die Themen, wo jetzt daran gearbeitet werden muss, wie bringen wir das hin? Und sonst haben wir nämlich eine Konsolidierung, wo viele Transportunternehmer in Zukunft wegbrechen werden, vor allem im Nahbereich. Da haben wir ja ganz viele, die selbst keinen Standort haben, nur bei LKWs so auf die Art beim Kunden irgendwo stehen, bei der Spedition rundherum. Ja. Wenn die Spedition da nicht fair ist und denen einen günstigeren Strompreis aufruft, also quasi nur mit einem ganz minimalen Aufschlag, was sie selbst haben, wenn sie ihnen das nicht gewährst, hast du keine Chance. Also dann haben wir ein Sterben vor Transportunternehmen, sage ich jetzt einmal, wenn das nicht einfach in den Griff gekriegt wird, ja, weil einfach die öffentliche Ladeinfrastruktur noch viel zu teuer ist. Ja. Wir haben zum Beispiel jetzt die günstigsten Tarife sind bei uns aus den 39 brutto, ja, bis irgendwas bei 33 netto. Da bin ich noch immer, wenn ich öffentlich lohnt, noch immer leicht teurer als wir. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Wenn wir das nicht haben, haben wir ein Problem. Ja.
Wie schaut es aus? Ich meine, wahrscheinlich gibt es da noch zu wenig Erfahrungswerte, aber wie ist der Restwert von so einem Fahrzeug? Wie ist der Wiederverkaufswert? Beziehungsweise jetzt auf dein Unternehmen umgemünzt, wie lange hast du in der Regel einen Diesel-LKW im Einsatz? Wie viele Jahre? Und ich sage einmal prozentuell zum Neupreis, was ist der noch wert? Und jetzt im Vergleich der Elektro-LKW, kann man sowas wieder verkaufen nach 8 Jahren, 7 Jahren?
Ja, was ganz spannend ist, ist einfach, dass die Nutzfahrzeugindustrie jetzt mutiger geworden ist. Ja? Wir haben zum Beispiel einen Servicevertrag auf 900.000 Kilometer vereinbart, weil wir normalerweise unsere Fahrzeuge 8 Jahre fahren, 1 Million Kilometer, dann werden sie verkauft. Mhm. Ja?
Wie ist da ungefähr prozentuell der Wert zum Neupreis? Ungefähr. Die Hälfte, weniger wie die Hälfte. Beim Diesel jetzt noch 8 Jahre, was kriegst du für das Fahrzeug noch?
Ja, für das Fahrzeug weiß ich nicht. Da habe ich,
ungefähr.
Ja, weiß
Drittel,
ich nicht.
Viertel?
Nein, gar nicht mehr. Also 20%.
Okay, 20% nach 8 Jahren, circa.
Nach 8 Jahren, ja. Ungefähr, okay, 15-20%.
Ja.
Und das sollte sich schon im Verhältnis, sage ich jetzt einmal, auswirken dann auch. Vor allem, weil die Nutzfahrzeugindustrie so quasi, wir haben jetzt zum Beispiel ein bisschen unter 97% bei über 200.000 Kilometer, was einer jetzt drauf hat, zum Beispiel, noch Batteriealterung.
Mhm.
Bis 70% runter kannst du ja fahren. Also ist realistisch. Sie gehen alle davon aus, alle Nutzfahrzeughersteller, 1.200.000 bis 1.500.000 Kilometer darf kein Problem mehr sein. Mit einer Batterie. Ja. Also wir brauchen nie einen Batterietausch einrechnen. Das war ja am Anfang auch das Thema, wieso die Serviceverträge so glaubt haben, sie müssen es höher machen. Ja. Da ist, glaube ich, das Thema halbwegs durch, ja, dass das auch funktionieren wird. Aber ja, wie gesagt, die 8 Jahre und bei uns die 1 Million Kilometer, das muss gewährleistet sein. Und dann werden wir sehen, was dann ist. Also bei uns ist es immer so gewesen, wenn wir jetzt zum Beispiel Fahrzeuge verkauft haben, unsere haben Hebebühne drauf und im Endeffekt, also fast alle sind immer rund um Wind und wieder runtergegangen und da fährt einer nur mal 500.000 Kilometer auf den Diesel-LKW drauf, der halt nur 150 Kilometer rund um Wind so quasi im Zustellverkehr fährt. Und das ist auch meine These, dass das auch mit diesen Fahrzeugen jetzt funktionieren wird. Weil ehrlich gesagt, sagen wir ehrlich, wir gehen an, weiß ich nicht, 2032 irgendwann die Fahrzeuge nach 8 Jahren zurückgeben. Die ersten, die werden 1 Million Kilometer drauf haben. Der Akku wird immer nur 250, 300 Kilometer fahren können,
ja,
zum Beispiel. Und dann wird der auch im Lohbereich dort. Und wahrscheinlich haben wir dort schon Umweltzonen vermutlich, wo schon wieder keiner mehr in die Innenstadt reinfahren darf, wenn er nicht emissionsfrei fährt. Und durch das glaube ich, dass auch der Restwert gegeben ist. Und wenn nicht, dann reiße ich die Batterien aus und stelle mir so einen erweiterten Speicher so quasi jetzt hin,
ja,
sage ich jetzt mal in dem Sinne. Weil das ist auch nicht mehr so schwer, dass du solche Batterien so verwenden kannst. Zum Beispiel, man, das hat ja niemand am Schirm. Wir haben 1,6 Megawatt Speicher. Wir haben jetzt schon über 3 Megawatt nur in die Fahrzeuge drinnen. Ja, jetzt kriegen wir nur mal 5 Megawatt dazu, jetzt heuer noch. Ja, weißt du, 6 wieder dazu kommen oder 3 Megawatt kommen noch dazu. Wenn man das zusammenrechnet, da kommen ja Speicherleistungen zusammen, die teilweise unglaublich sind. Ja. Und jetzt ist gerade zum Beispiel, weiß ich nicht, Netzgebühren ist jetzt gerade beschlossen worden. Nächstes Jahr, so quasi, werden die jetzt eingeführt, dass zum Beispiel in der Sommerzeit von April bis Ende September zum Beispiel Netzgebühren vergünstigt werden, wenn du Strom abnimmst zwischen 10 und 16 Uhr, mhm, zum Beispiel. Ja. Du zahlst ja jetzt schon sehr oft nichts mehr für den Strom, wenn es im Sommer, wenn die Sonne scheint, weil wir viel PV-Strom und so Sachen oder einen Stromüberschuss haben. Und jetzt wird eigentlich so quasi immer mehr gefördert, dass du Strom abnimmst. Also Energiemanagement ist natürlich, ja, das ist das Wichtigste. Also da drüber, da fließt da sehr viel Energie bei uns rein, auch bei den Anbietern in dem Sinne, ja, weil das verändert den Markt komplett, ja. Und da musst du einfach dabei sein, da musst du dich auch rechtzeitig befassen damit, ja. Und vor allem, zum Beispiel jetzt, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Transportunternehmen hat einen normalen Heiselanschluss, sage ich jetzt mal, ja. Da kannst du ja 22 kW Wallbox, da kannst du den Auto laden und musst schauen, dass über Nacht voll wird, ja. Und im Endeffekt haben wir das Thema, dass diese Netze, was wir jetzt haben, ausgebaut werden müssen und jetzt versuche einmal einen Trafo zu beantragen. Und wenn ich nur sage 500 kW oder ist wurscht oder ein Megawatt Trafo, da kannst du sicher sein, dass in vielen Regionen in Oberösterreich du 3 bis 4 Jahre brauchst, das dann kriegst. Also ich muss mich jetzt schon damit befassen und das sage ich auch unsere Branchenkollegen, bitte schaut, dass du bald nur anfängt, ja, weil du hast so lange Vorlaufzeiten, ist, dass du mit dem Thema beginnen kannst.
Ja.
Und dann kann es wirklich sein, dass du auf einmal wirtschaftlich gar nicht mehr mithalten kannst in einem Bereich, weil halt, weiß ich nicht, ja, weil einer irgendeine Linie hat, wo der fast nur Autobahn fährt, dann wird er das schaffen, dass er Amortisation sogar mit der Maut zusammenbringt im Endeffekt, ja. Und gerade das werden große Treiber sein. Eigentlich ist es komplett grotesk, weil man eigentlich glaubt hat, so quasi im Nahbereich wird es jetzt erst was tun. Es ist umgekehrt. Der Fernverkehr ist einer, der was. Also, ich meine, wir fahren nicht im Fernverkehr. Wir sind im Nahbereich tätig, sage ich jetzt einmal, und bringen uns auch zusammen. Aber im Fernverkehr würde ich sofort umstellen. Also, das ist zwingend erforderlich für mich. Da kann ich auch öffentlich laden. Das geht sich aus. Ja? Das sind andere Faktoren. Und zum Beispiel ist bis Ende 2030 bekannt gegeben worden, dass so quasi der Mautspread bleiben wird. Ja? Also eine Fahrzeuggeneration kannst du rechnen, ja? Der, was so quasi einen hohen Mautanteil hat, und das muss, ja. Da sollten bei manchen die Alarmglocken schrillen, ehrlich gesagt, ja.
Nein, das kann ich mir gut vorstellen, so wie du das beschreibst, da im Nahverkehr. Ja, das war natürlich für mich auch als Laie das Thema, wo ich sage, okay, das ist das Erste, was eigentlich umgestellt wird. Genau. Aber wenn man sich so überlegt, jetzt nehme ich so einen Brauerei-LKW her, der da sein Bier ausliefert, ja, und vielleicht täglich nur 100 Kilometer fährt, macht alleine schon grundsätzlich den Unterschied, dass der Dieselpreis oder der Treibstoffpreis jetzt gar nicht so ausschlaggebend ist, weil er einfach zu wenig Kilometer fährt. Das heißt, die Ersparnis, so wie du gesagt hast, wenn ich sage, ich bin unter 30 Cent beim Strom, dann geht es da in Wirklichkeit um nicht viel, weil er einfach zu wenig Kilometer fährt.
Genau. Zurzeit musst du viele Kilometer fahren, darum sind wir auch so bedacht drauf, dass wir so viele Kilometer fahren. Wir fahren zurzeit 130.000, 140.000 mit den Fahrzeugen im Jahr pro Fahrzeug. Ja. Weil wir einfach schauen, was ist möglich. Ja? Und du kommst immer mehr auf Anwendungen. Aber natürlich auch, wie gesagt, die Dispo selber ist gefordert. Ich siehst du, meine Frau macht bei uns die Dispo. Also da ist schon öfter, dass du sagst, dass du die Haare zu Berge stehen, weil du sagst, okay, das und das geht's ja auf einmal wieder nicht mehr aus mit dem Lohn und so. Ja. Und du musst kurzfristig umdisponieren. Ist natürlich nicht angenehm, ist auch nicht angenehm für die Fahrer. Ist ein Thema, hängt aber an den Anschlüssen, sage ich jetzt einmal auch. Ja, weil unser Anschluss auch begrenzt ist. Wir haben 400 kW. Da musst du schon schauen, ja, dass das Energiemanagement trotzdem gut funktioniert. Also bei uns bleibt auch ein Trafo nicht erspart, jetzt einfach weiter zu investieren in den Bereich. Und wir haben jetzt schon fast 2 Millionen Euro, sag ich mal, nur in Ladeinfrastruktur mit Speicher, mit allen Rahmen und mit PV, alles zusammen, ja, investiert. Und das sind natürlich Summen. Ich bin immer schon so gewesen, ich sage, alles, was in 8 Jahren rechnet, für mich passt, ja. Und da investieren wir, und das lässt sich in 8 Jahren ungefähr darstellen. Darum investieren wir auch in diese Technologie. Aber wenn man es ganzheitlich denkt, ist es jetzt schon möglich und auch langfristig wirtschaftlich. Ja. Wie gesagt, das Thema ist aus Kundensicht heraus. Es gibt sicher manche Unternehmen, die schon Kunden haben, die darauf bedacht sind und ein bisschen mehr zahlen wollen. Wir haben die Erfahrung selber so noch nicht gemacht, sage ich jetzt einmal richtig, dass die Bereitschaft da ist, beim Kunden so viel mehr zu zahlen, ja, was du brauchst. Und das ist halt gerade das Thema im Nahverkehr. Im Nahverkehr wirst du zwingend höhere Kosten haben müssen, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich sehe es gar nicht so im Fernverkehr. Ja. Wenn ein paar Faktoren von der Politik richtig gemacht werden, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, man, so wie ich rundherum politische Abläufe kenne, wird die Gier wieder durchschlagen und wird auch den Transport wieder bestrafen und wird wahrscheinlich genau bei den falschen Faktoren dann wieder ansetzen, irgendwo quasi dann wieder so Rabatte wegnehmen, und dann hast du natürlich ein Thema. Wenn du willst, kannst du E-Mobilität umbringen auch. Ja. Brauchst nur ein paar Faktoren machen. Ja. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe, dass die Intelligenz so weit ist, dass man da das Richtige macht. Ja.
Wie liegt da Österreich jetzt im Vergleich mit anderen Ländern? Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Hast du irgendwelche Zahlen? Wie schaut das in Deutschland aus? Wie ist das in Norwegen? Wie ist das in Schweden?
Ich habe gerade jetzt gesehen, mit Zahlen mit Ende September, wo man irgendwas um die 400 Fahrzeuge jetzt in Österreich schon hat. Also Elektro-LKWs, also Schwer-LKWs im N3-Bereich. Ja, ist noch nicht viel, aber wie gesagt, wie wir begonnen haben, hat es 40 gegeben in Österreich, ja. Wie aber wir sagen können, ich habe da die ersten 4 gehabt, im Endeffekt, wo ich gesagt, 10% stehen bei uns in Sachsen. Ja. Und, aber da sieht man jetzt schon, dass eine Dynamik reinkommt. Und du merkst es jetzt ja auch, einige steigen jetzt schon ein, und es kommen die Linientransporte, die Wappverkehre, das sind für mich Sachen, die was sofort elektrifiziert gehören. Ja. Alle so Lager-Lager-Transporte, da musst du schnell sein, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Und wie gesagt, da ist Österreich, glaube ich, jetzt durch das, dass wir Förderung haben, gar nicht so schlecht. Da ist ja eigentlich Deutschland eher das Thema gewesen. Deutschland geht ja diesen Weg, dass die komplette Mautbefreiung haben. Durch das rechnen sie auch im Fernverkehr einige Fahrzeuge, und die fahren auch vorwiegend im Fernverkehr. Ja. Und im Nahverkehr natürlich stehst du an. Ja. Da wird die Frage, wann sich da unsere Nutzfahrzeugindustrie nicht schnell bewegt, glaube ich, fürchte ich da einfach schon, dass chinesische Hersteller sehr, sehr schnell am Markt sein werden, weil es gibt einen deutschen Anbieter, der früher Geschäftsführer war, ein größtes europäisches Transportunternehmen, der jetzt mit chinesischen LKWs in den Markt bringen will, im deutschsprachigen Raum. Und da merkst du, der redet von 100.000 Euro, so quasi so 18 Tonnen Fahrzeuge, dass er schon in Dorf rufen kann. Ja, bin gespannt, ja. Man muss mehr hoffen, dass das nicht so schnell geht, sage ich jetzt einmal in dem Sinn, für die Nutzfahrzeugindustrie, aber im Endeffekt sichtbar, was für ein Druck drauf ist. Ja,
ja, man hat ja auch den positiven Effekt, dass die anderen halt auch dementsprechend gefordert werden. Da kostengünstiger, beziehungsweise halt auch andere Mengen zu produzieren, dass das Ganze wieder laufen wird.
So also, wie es ihr bei den Reifen sowieso schon immer habt, oder?
Genau.
Ja?
Genau dasselbe, wo ein europäischer Reifenhersteller auch sagen muss. Irgendwie muss ich mich auch den Marktgegebenheiten anpassen. Und ja, muss halt da preislich auch in einer Liga spielen, wo ich sage, das Ding muss wirtschaftlich sein, ja, sage ich immer wieder. Also genau. Es ist egal, ob das Doppelte kostet, die Hälfte kostet, es muss einfach wirtschaftlich sein, ja, Kosten pro Kilometer.
Ja, die E-Mobilität funktioniert halt einfach, genau, und das kannst du ja nicht mehr absprechen, dass es nicht funktioniert. Das ist auch bei den PKWs genauso und im Nutzfahrzeugbereich auch so. Wie gesagt, wir werden weniger in der Werkstätte sein, was zum Beispiel trotzdem grotesk ist, im Endeffekt, dass sofort die Preise, ich habe das zum Beispiel nicht gewusst, wenn du in die Werkstatt fährst für ein Elektro-LKW, haben sie die Preise gleich um 20% erhöht, ja. Alle Hersteller, ja. Der Werkstattpreis vom Monteur, weil der Hochvolt und so Sachen, ja, rundherum. Aber das ist nur wenig gemacht worden, weil einfach die, also quasi, weil sie wissen, dass wir weniger in die Werkstatt kommen, ja. Und ja, ob das gescheit ist, ist ein anderes Thema, ehrlich gesagt,
ja. Ja, wird sich ausstellen, die nächsten Jahre. Ich kann da grundsätzlich einmal nur gratulieren, ja. Das, was ich einmal immer wieder so mitverfolge, ist, du gehst sehr offen um mit dem Thema, ja. Es gibt andere Unternehmer, die sagen, ich habe mir jetzt die letzten Jahre da viel Wissen und auch viel Engagement in das Thema reingesteckt. Das behalte ich für mich, ja, weil ich will ja gar nicht die anderen da mein Wettbewerbsvorteil oder vermeintlichen Wettbewerbsvorteil da kundtun, ja, und die anderen halt die noch einmal spielen. Ja, du gehst sehr offen um, was man so merkt. Also die kann jeder fragen, was hast du da für Erfahrung, wie rechnet sich das, wie machst du das, wie machst du das? Also da kann man wirklich nur gratulieren, weil ich glaube, sowas gibt es selten. Hast du noch irgendwas, was zu dem Thema, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, abbringen möchtest, was du sagst, das ist noch wichtig, auch für deine Branchenkollegen?
Ja, danke, wie gesagt. Wieso ich damit sehr offen umgehe, ist, glaube ich, einfach, ist es mir selber ein Anliegen, weil einfach da eine Technik jetzt zurzeit ein bisschen schlecht gemacht wird, die sowieso sich durchsetzen wird, sage ich jetzt einmal, auf lange Sicht, aber total unberechtigt, ja, aus Erfahrung heraus. Und wenn du da zum Beispiel das Gedankenexperiment nur machen würdest, ja, zum Beispiel, du sagst, die ersten LKWs oder die ersten Nutzfahrzeuge, die ersten Kutschen waren batterieelektrisch betrieben, also 1800, weiß nicht, 75 irgendwas, so auf der Art, waren die ersten und dann 10 Jahre später haben sie einen Ottomotor erfunden, sage ich jetzt einmal, ja. Und wenn du das nur umlegen würdest, wenn es dort die Netze schon gegeben hätte und die Batterieelektrik weiter verfolgt worden wäre und es würde jetzt jemand den Diesel erfinden, ja, würdest sagen, okay, ja, da kommen wir immer dann wieder auf das Thema Reichweite hin. Weil dann sagst du, okay, ja, super, jetzt haben wir einen LKW erfunden, da machen wir jetzt gerade 2 große Tanks drauf, da kannst du 2x500 Liter, also 1000 Liter und da kannst du 3000 Kilometer fahren, ja. Da würdest du sagen, war geil als Transportunternehmer, jetzt kann ich mit meiner Jagd 600 Kilometer fahren, 3000, das lasse ich mir einreden, ja. Und dann sagst du, okay, ja, holt dir auch die Energie wieder zurück, wenn man da jetzt bremst nach unten herum, dann sagst du, nein, das geht alles in die Wärme und ist ja auch umweltfreundlich, so wie unsere, dass du eigentlich nichts hast, nein, da kommt schon CO2 aus und du kannst es weitermachen. Du findest nur Nachteile dieser Technologie, aber der einzige Vorteil der Dieseltechnologie ist wirklich die Reichweite. Alles andere für den Fahrer ist schöner zum Fahren. Und das sind diese Themen, was man am Schirm haben muss. Durch das braucht man da nicht mehr so quasi sagen, okay, das wird schon gehen und das geht schnell vorüber und in 10 Jahren redet keiner mehr davon. Der Zug ist abgefahren. Das sagt ja die Nutzfahrzeugindustrie, sagen alle im Endeffekt. Ja. Ja. Es ist nur in unseren Belangen unter die Transportunternehmen selber ist da, glaube ich, noch ein komplett anderes Denken. Ja, weil viele noch die Augen zuhören wollen und sagen, okay, ja, hoffentlich kommt's nicht. Also den Wunsch muss man an jeden nehmen, weil der Zug ist abgefahren. Ja. Einfach damit beschäftigen, weil sonst fährt der ICE von hinten einmal durch die Kohle. Ja.
Nein, jetzt kann ich mir vorstellen, dass da viele Transportunternehmer halt auch ja, im operativen Tagesgeschäft dementsprechend beansprucht sind und vielleicht gar nicht so die Möglichkeiten haben, dass sie sagen, ich beschäftige mich wirklich jetzt mit dem Thema. Der nimmt das einfach hin und sagt, ja, das war schon immer so und das wird auch so sein.
Vor allem die Vorlaufzeiten sind einfach so groß, wie wir schon gesagt haben. Und im Endeffekt muss das Thema auch, es ist eine Vorstufe, um immer mehr automatisiert zu fahren. Wie gesagt, wir waren gerade am Dienstag, glaube ich, da am Magna in St. Valentin auf dem Gelände. Da kann man sich schon einen chinesischen, nur mal so ein kleines Lieferfahrzeug anschauen, das was in die Städte eingesetzt werden wird, das was autonom fährt, ja. Im Endeffekt gehen sie mit den Armen zuerst einmal durch die Straßen und dann wird natürlich nochmal kontrolliert und nachher fährt er im Endeffekt, ja, auf jeden Punkt hin, wo du ihn haben willst. Und das sind einfach Themen, ja, wie gesagt, ist noch lange Zukunftsmusik, ja. Aber du musst dich mit dem beschäftigen, weil die Sachen sind einfach da, ja. Die kannst auch nicht mehr wegdiskutieren. Und wenn wir glauben, wir können sie da jetzt verwehren dagegen, sind wir sicher im falschen Weg, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe. Es ist natürlich dieser Umbruch oder diese Veränderung für die, die es wirklich erkennen, so wie du, natürlich eine dementsprechende Chance und sicher auch in Zukunft hoffentlich ein Wettbewerbsvorteil. Ja, dann sage ich danke, Hubert, dass du die Zeit genommen hast. Es war wirklich irrsinnig spannend. Also von mir aus können wir noch 2 Stunden weiterreden, weil mir das Thema einfach auch persönlich interessiert. Ja. Und wünsche dir alles Gute von den Zuhörern. Möchte ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Podcast. Danke.
Dankeschön.